Ja, ich möchte unseren Vers lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, den Vers 23. Da heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist ziemlich am Ende des Briefes an die Thessalonicher. Das ist so der Abschluss einer letzten Ermahnungssequenz, wo dann heißt: Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar, den Geist dämpft nicht, prüft alles, das Gute behaltet und so weiter. Und dann heißt es eben: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sind es nur noch vier weitere Verse. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch aber bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. In diesem einen Vers ist mir besonders ein Dreiklang wichtig. Wenn der Paulus hier uns beschreibt als Geist samt Seele und Leib. Dieser Dreiklang, drei Begriffe, die ich eigentlich schon sehr lange kenne. Ich bin als Gemeindekind groß geworden und ich kann mich gut an viele Predigten erinnern, aber auch viele, viele Gebete, viele Sätze, in denen das angeklungen ist, dieser Dreiklang. Ich höre im Geist noch fast schon die älteren Geschwister noch beten, wie sie das einfach beten: Ja, bewahre uns samt Geist, Seele und Leib. So diese drei Dinge, die da irgendwo immer zusammen beschrieben werden. Es sind drei Begriffe, die der Paulus auch aus der griechischen Kultur entnimmt, um hier den ganzen Mensch zu beschreiben, mit allem, was so dazugehört. Und die Geschwister dort in Thessalonich, im heutigen Thessaloniki, sind ja eben Griechen und es ist auch heute noch die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Der Mensch ist ein sehr komplexes Wesen und es ist schwierig, ihn in seiner ganzen Fülle zu beschreiben. Und es ist auch kein Wunder. Denn wir lesen es in 1. Mose: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wir sind in der Ebenbildnis Gottes geschaffen. Und wenn man uns beschreiben will, ja, wenn man den Mensch so beschreiben will, dann merkt man, wie man so ein bisschen Schwierigkeiten kriegt, wie man vielleicht auch hier an die Grenze zum Göttlichen stößt. Und Gott übersteigt unsere Vorstellungskraft und er übersteigt auch unsere Möglichkeiten der Beschreibung. Vielen geht es manch so wie mir, die im Laufe ihres Christseins das schon oft gehört haben: Geist, Seele und Leib. Man hat sich schon daran gewöhnt. Aber so richtig gecheckt, was es im Einzelnen bedeutet, habe ich es eigentlich noch nicht. Und auch heute noch nicht. Ja, ich kann es noch nicht genau definieren, was ist jetzt Geist, was ist jetzt Seele. Leib geht vielleicht noch am ehesten so ein bisschen, aber auch nicht so in dieser Trennschärfe, wie uns das vielleicht manchmal wichtig wäre. Die Aufteilung des Menschen in einzelne, klare, abgesteckte Bereiche ist nicht möglich. Es lässt sich nicht klar abgrenzen, was ist Geist, was ist Seele. Und auch die Bibel verwendet es in ihrer Bedeutung immer sehr unterschiedlich. Selbst wenn ich sagen will, ich betrachte jetzt nur mal den Leib, dann ist es schwer, eine Grenze zu ziehen. Was ist zum Beispiel, wenn ich Hunger habe? Ja, das betrifft meinen Leib. Aha, Magen ist leer. Aber es ist nicht alles. Ja, da kommt ja auch mit ein Gefühl mit dazu. Es ist ja nicht nur was rein Körperliches. Leute, die Hunger haben, haben oft schlechte Laune. Auf den Zeltlagern, früher hat es immer geheißen, wenn die Küche gut ist auf dem Camp, ja, dann ist das Zeltlager gut. Ja. Weil wir merken, das ist nicht nur der Körper alleine, das hängt zusammen. Ja. Und wenn es nur mit dem Essen zusammenhängt, ja, das Essen schlägt auf die Stimmung. Ich kann also den Leib nicht klar abgrenzen vom Rest meiner Persönlichkeit, von dem, was mich als Person ausmacht. Und auch wenn man immer wieder versucht hat, hier klare Grenzen zu ziehen. So eine klare Abgrenzung hat ja auch seine Berechtigung. Manchmal ist es auch wichtig, einen Bereich wirklich mal klar abzugrenzen, dass ich mich intensiv mit diesem einen Bereich beschäftigen kann. Unsere älteste Tochter versucht gerade, ein Thema für die Bachelorarbeit zu finden. Ja? Da kann man auch nicht über alles schreiben, da kann man nur einen kleinen Bereich rausnehmen, über den man dann reden möchte. Und da ist es sehr wichtig, dass man ihn möglichst klar abgrenzt zu allen Randgebieten, dass man es vielleicht zwar erwähnt, dass da noch was gibt, was da daneben wichtig sein könnte, aber sagt, nein, darauf konzentriere ich mich nicht, ich konzentriere mich nur auf dieses spezielle Thema. Aber beim Mensch ist es einfach schwierig. Ja? Es gelingt uns nicht, dieses klar abzugrenzen. Es erinnert mich ein bisschen an die Heisenbergsche Unschärferelation. Die Physiker unter uns haben vielleicht eine Ahnung, was das sein kann. Es ist nicht möglich, die Position und den Impuls eines Quantenobjekts gleichzeitig exakt zu messen. Also ich kann mich entweder auf die Position konzentrieren oder auf den Impuls. Beides gleichzeitig kann ich einfach gar nicht erfassen. Und so ist es auch mit unserem Menschen. Ich kann nicht genau sagen, das ist jetzt das, das ist jetzt Seele, das ist der Geist, das ist jetzt nur der Körper und hier hört es auf, da fängt es an, das geht nicht. Und so ist man auch in letzter Zeit eigentlich wieder verstärkt dazu übergegangen, den Mensch als Einheit zu sehen. Und Gott hat uns ja auch als Einheit geschaffen und ihm sind alle Bereiche des Menschen wichtig. So wie es Paulus eben hier ausdrückt. Geist, Seele und Leib, das komplette Paket. Moderner Ausdruck ist diese ganzheitliche Betrachtungsweise. Ja, es wird heute alles wieder ganzheitlich betrachtet. Und es ist auch wichtig, ja, dass man eben so die Zusammenhänge mit berücksichtigt, im Blick hat. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da sehen wir, dass Gott am ganzen Menschen interessiert ist. Er ist nicht nur an meinem Körper interessiert, er ist nicht nur an meiner Seele interessiert, er ist auch nicht nur an meinem Geist interessiert, sondern an uns als Komplettpaket. Es sind ja eben immer auch gerade wieder diese Zusammenhänge, hinter die man mehr und mehr kommt, nämlich zum Beispiel psychosomatische Krankheiten. Dieses Zusammenspiel zwischen Psyche, also der Seele, und Soma, dem Körper. Man erkennt mehr und mehr, wie sich das beeinflusst, wie der Körper ein kompliziertes, zusammenhängendes System ist. Die einzelnen Komponenten sind abhängig voneinander und sie beeinflussen sich, so wie der Magen meine schlechte Laune beeinflusst. Wenn ich mit meinem Körper was mache, beeinflusst das auch meine Seele und meinen Geist. In dem alten Spruch, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, da hängt schon was Wahres drin. Und so ist zum Beispiel auch Bewegungstherapie sehr hilfreich, wenn meine Seele leidet. Ja? Wenn meine Seele betrübt ist, ja, dann ist es gut, wenn ich mich bewege. Vor allem, wenn wieder so schön Wetter ist wie heute, wenn die Sonne scheint, ist es gut, sich an der frischen Luft zu bewegen. Oder wenn ich im Stress bin, wenn ich angespannt bin, ja, wenn ich unter Druck stehe, ist es gut, sich aufs Ergometer zu setzen oder aufs Fahrrad und so ein bisschen Ausdauersport zu machen, ja, oder spazieren zu gehen mal eine längere Zeit. Dass einfach hier der Körper wieder den Stress abbauen kann. Weil Körper und Seele sich beeinflussen. Aber Gott ist eben am Ganzen interessiert, nicht nur an den einzelnen Teilen. Gott möchte uns ganz durchdringen, jeden einzelnen Bereich unserer Existenz. Der Körper war für Gott nicht unwichtig. Denn wir sehen, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Ja? Er ist nicht als Geist über diese Erde geschwebt, sondern er hat einen menschlichen Körper angezogen. Philipper 2, Vers 7 lesen wir das. Das heißt, und er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er wurde richtig Mensch, mit allen menschlichen Bedürfnissen, die damit einhergehen. Er kannte Hunger und Durst, er war müde und es waren jetzt nicht etwa negative Dinge. Naja, die Evangelisten haben nicht gesagt, ah, komm, dass er jetzt müde war, das schreiben wir jetzt nicht rein. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Ja. Oder dass er jetzt Hunger hatte vielleicht oder was essen wollte oder getrunken hat. Ja, das sind Nebensächlichkeiten. Hauptsache so die geistlichen Dinge, das ist das, was ich schreiben möchte. Nein, auch das ist für Gott wichtig. Wir lesen, dass er auf der Hochzeit zu Kanaan gegessen hat, getrunken hat. Dass es ihm ein Anliegen war, dass die Menschenmenge gespeist wird und hat das Brot vermehrt, dass das möglich war. Er hat mit seinen Jüngern Feste gefeiert, das Passafest zum Beispiel. Und selbst nach seiner Auferstehung, da war es Jesus wichtig, dort am See Genezareth seine Jünger das Frühstück zu machen. Diese körperlichen Aspekte wurden bei Jesus nicht als minderwertig oder schlecht ausgeklammert. Es wird auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass Jesus sich am Brunnen niedersetzt, weil er müde war. Johannes Kapitel 4. Es war Jesus auch wichtig, dass seine Jünger ausreichend Erholung bekommen. In Markus 6, 31 lesen wir, wie er seine Jünger wegschickt, damit sie sich ausruhen können, weil sie nicht mal mehr Zeit hatten zum Essen. Stress gab es also auch damals schon. Ja, jetzt war keine Zeit zum Essen, ich muss noch schnell, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Sagt, nein, geht auf die Seite, ruht ein wenig und nehmt euch Zeit zum Essen. Nicht nur die Arbeit ist wichtig, sondern eben auch ausruhen und essen. Und da frage ich mich manchmal, wie sehen wir unseren Körper und seine Bedürfnisse? Nehmen wir das wahr? Haben wir das gelernt zu akzeptieren? Da sagt er, ja, jetzt schon wieder dein Körper, jetzt hat er schon wieder Hunger, also so blöd, aber auch, jetzt muss ich schon wieder essen. Wie gehen wir damit um? Akzeptieren wir die Bedürfnisse? Es gehört zum biblischen Menschenbild, dass wir unsere Begrenzungen auch teilweise schmerzlich erfahren. Als Menschen in unserem menschlichen Körper sind wir eben nicht immer nur voller Kraft oder guten Mutes aufwärts strebend, sondern es gibt eben auch Momente, da sind wir schwach und müde. Und das können wir sein und das dürfen wir auch sein. Leider gibt es manche Christen, die meinen, dass grenzenlose Power und Action so ein Zeichen ist von voller, mächtigem, richtigen Gläubigsein. Ja, richtige Christen, die sind immer voller Energie, voller Tatendrang, immer vorwärts strebend. Und wenn du jetzt irgendwie erschöpft bist oder ausgepowert, ja, dann glaubst du vielleicht nicht richtig. Ja, da musst du vielleicht mehr im Gebet den Herrn suchen, dass du mehr Kraft bekommst. Und krank ist man bei vielen schon gleich gar nicht, ja, weil das passt nicht dazu. Aber in der Bibel, da begegnet uns ein Gott, der sein Reich eher mit den schwachen Menschen baut. Mit denen, die ihre Begrenzungen ganz deutlich spüren und erfahren. Schwache Menschen, die nicht immer nur vor Kraft strotzen und von Sieg zu Sieg gehen, sondern die auch die Täler dazwischen durch müssen. Wo es mal kraftlos ist, wo man schwach ist, erschöpft. Und Gott hat Jesus den Tod zugemutet, das Sterben zugemutet, um uns den Weg zum Leben zu eröffnen. Aber die Kirche, sie hat in der Vergangenheit oft das Fleischliche, also die Sünde, mit dem Leiblichen, unserem Körper, dem Gottes Schöpfung, verwechselt. Und es ist auch in der Bibel klar, dass nicht durch Askese, also durch körperliche Kasteiung, durch Hunger, durch Fasten, wir uns irgendwie den Weg zu Gott ermöglichen können. Und trotzdem gab es in der Kirchengeschichte immer wieder diese Gegensätze, ja, wo man das Geistliche als Gegensatz zum Körperlichen gesucht hat. Ja, das Geistliche ist wichtig, der Körper, das ist Nebensache. Und man hat den Körper nicht gesehen und auch nicht den liebevollen Umgang gehabt zum Körper als einem Freund der Seele und als dem Tempel des Heiligen Geistes. Der Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 13, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Hier ist beides drin. Also wir sorgen für den Leib, aber jetzt nicht so, dass wir den Begierden verfallen. Ja? Aber diese Sorge für den Leib, die müssen wir schon auch treffen. Und Vorsorge treffen. Essen ist ja auch was sehr Schönes, ja, für den Körper zu sorgen. Und ich bin froh, dass sich das Gott so genial gedacht hat. Ja, mit dieser ganzen Vielfalt an Lebensmitteln, die man auf unterschiedlichste Arten zubereiten kann, in unterschiedlichen Kulturen, wo dann das Essen anders schmeckt, anders zubereitet wird. Ich bin froh, dass wir nicht nur dreimal am Tag so eine Pille einwerfen, so eine Energiedrops und dann pang, alles wieder gut. Es ist schön, hinsitzen zu können, einen reich gedeckten Tisch zu genießen, verschiedene Sachen auswählen zu können, die verschiedenen Geschmäcker zu genießen. Und wir haben eine Auswahl an Lebensmitteln, wir dürfen uns freuen, auch gerade im Herbst, wo man viel geerntet hat, viele verschiedene Früchte einbringen kann, an der Vielfalt und dass wir uns daran freuen dürfen. Aber es sollte auch nicht so sein, dass es am Buffet nur um mich geht, ja, dass nur ich, Hauptsache ich kriege die leckersten Sachen und ich kriege das meiste ab. Wir sollen auch da nicht unseren Begierden verfallen. Aber die Bibel sagt ganz klar, 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Also mein Körper ist Teil, ein Glied Jesu Christi. Und mein Körper ist also nichts Schlechtes, mit dem Gott nichts anfangen kann. Ja, sag, ja, irgendwas muss er halt machen. Nein, mein Körper ist was Wertvolles, was Schönes. Paulus im Römer Kapitel 12 schreibt er, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Haben wir heute schon einen vernünftigen Gottesdienst gefeiert? Haben wir unsere Leiber schon Gott hingegeben, damit er was damit machen kann? Gottesdienst ist nicht nur eine geistige Beschäftigung mit dem Wort Gottes auf Intellektbasis, ja, mit unserem Verstand, mit unserem Wissen, mit unserer Erkenntnis. Es ist nicht was Verkopftes, Abgehobenes, sondern Gottesdienst ist auch körperlich greifbar. Mit unserem Körper dienen wir Gott ganz praktisch im Alltag, als Gottesdienst. Auch nochmal 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes sind, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wir haben heute schon Gott gepriesen mit dem Leibe, ja gut, mit einem minimalen Teil unseres Leibes, ja, Mund und Kehlkopf, Lunge vielleicht auch noch ein bisschen. Manchmal haben wir vielleicht sogar die Hände gehoben, zu klatschen haben wir uns nicht so getraut heute Morgen. Aber Gott preisen mit unserem Leib. Wie kann ich Gott preisen mit meinem Körper? Also ich finde es immer wieder spannend, wenn man in so ein Fußballstadion schaut, nicht auf die Fußballspieler, sondern auf das, was in den Rängen passiert, bei den Zuschauern, wie sie ihre Mannschaft preisen. Ja? Heute haben sie aber wieder schön gespielt. Also das freut mich immer so, wenn ich die da unten sehe, wie sie so eifrig hinter dem Ball herlaufen. Ich bin so froh über meine Mannschaft. Nein, aber so ist doch manchmal, wie es bei uns läuft, oder? Wir trauen uns nicht mal richtig aufzustehen, zu hüpfen, zu schreien, die Hände zu heben. Oh nein, schwierig. Ja. Ich denke, da dürfen wir uns schon ein bisschen was abgucken, weil das macht was mit uns. Allein wenn ich schon stehe, kann ich schon viel besser singen. Ja. Und auch mal die Hände heben, das tut gut. Das macht was mit meinem ganzen Körper. Das macht ein ganz anderes Bewusstsein, auch in meinem Kopf. Das sagt, Herr, ich preise dich, ich lobe dich. Ich finde es klasse, dass du da bist, dass du mich lieb hast. Ist doch was ganz anderes, wenn ich nur in meinem Stuhl sitze und es gedanklich so mir durch den Kopf gehen lasse. Da möchte ich uns ermutigen, einfach auch Kinderlieder nicht als kindisch abzutun, sondern da ist der ganze Körper eben in Aktion. Ja? Und das ist ja auch richtig, das ist auch, denke ich, das, wie Gott sich das vorgestellt hat, dass wir ihn wirklich preisen dürfen mit unserem Körper. Nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unserem ganzen Körpereinsatz. Mit allen Sinnen ist was Wichtiges. Ja? Nicht nur bei den Kindern. In der Grundschule, wenn ein neuer Buchstabe eingeführt wird, dann wird versucht, den mit allen Sinnen zu erleben, den erfahrbar zu machen. Da wird der Buchstabe mit den Fingern beim anderen auf den Rücken geschrieben. Ja? Ich mach's und andere spürt's. Aha, so fühlt sich das an, wenn da der Buchstabe geschrieben wird. Er wird auf dem Boden nachgehüpft, er wird ertastet, er wird gesprochen, gehört, auf Papier geschrieben, wird gesehen. Warum dieser ganze Zirkus? Ja? Weil die Lehrerin nichts anderes zu tun hat? Nein, weil es eben wichtig ist, dass man ganzheitlich diese Dinge wahrnehmen. Da kriegt man einen ganz anderen Zugang, das kann man sich ganz anders merken, wenn mein ganzer Körper hier in diesem Lernprozess beteiligt ist. Weil unser Körper eben, unser Mensch eine Einheit bildet. Das sind nicht zwei oder mehrere Teile, die halt zufällig im gleichen Gehäuse drin sind, die nichts miteinander zu tun haben, ist halt alles in einer Schachtel drin. Ja? Nein, das hat was miteinander zu tun. Und Jesus, er wusste das und hat es entsprechend dann auch benutzt. Er hat Vergleiche aus dem täglichen Leben verwendet, um Glaubenswahrheiten zu verdeutlichen. Er hat anhand der Natur Wahrheiten gelehrt. Er saß mit seinen Jüngern zusammen und hat ihnen nicht was Theoretisches vom Dienen erzählt, sondern er hat ganz praktisch ihnen die Füße gewaschen. Das war erlebbar, erfahrbar. Das waren nicht drei Punkte des Dienens, ja, im Theorieunterricht frontal abgearbeitet, sondern er ist rumgegangen, hat ihnen die Füße gewaschen und gesagt, hey, das sollt ihr auch tun. Ja. Ganz körperlich spürbar war er da für seine Jünger. Und wenn sie zusammen waren, zusammen gegessen haben, hat er das Brot geteilt, nicht nur am Abendmahl, sondern auch immer wieder, auch die Emmaus-Jünger haben ihn daran erkannt, ja, wie Jesus das Brot geteilt hat. Er hat es ihnen ganz praktisch veranschaulicht, schmackhaft und erlebbar gemacht. Und es war jetzt nicht, weil Jesus gemeint hat, ja, meine Jünger sind ja noch geistliche Kinder, ja, die muss ich wie Sonntagsschulkinder behandeln, sondern es waren erwachsene Männer. Aber auch für sie und für uns alle ist es wichtig, dass wir unseren Körper als Ganzes wahrnehmen, Geist, Seele und Leib. Nicht nur der Verstand ist wichtig, sondern eben auch der Körper und die Seele. Und der Körper ist jetzt nicht nur ein notwendiges Übel, damit das Gehirn nicht auf dem Boden rugelt, sondern ganz bewusst hat er uns mit Körper geschaffen. Armen, Beinen, Händen, alles, was wir so brauchen. Und die Frage ist eben auch, wie gehe ich mit meinem Körper um? Pflege ich ihn, wie ich einen Tempel pflegen würde? Mache ich Körperputz, wie wir Gemeindeputz machen dann im nächste Woche? Sag ich, ja, ich will, dass mein Körper schön ist. Ich will, dass es gut aussieht, dass es ihm gut geht. Wir haben aber nicht nur einen Körper, wir haben eben auch eine Seele. Und körperliche Symptome, also wenn es irgendwo zwickt, ist oft auch ein Signal für eine seelische Not. Aber wir leben jetzt in einer Gesellschaft, die sehr stark darauf programmiert worden ist, alles Unangenehme zu beseitigen. Wenn du Kopfweh hast, wirfst eine Tablette ein oder auch mal zwei. Kannst du nicht so gut schlafen? Ja, nimm Schlaftabletten oder Beruhigungsmittel. Bist du müde? Ja, dann trink Kaffee oder eine andere koffeinhaltige Limonade, die vielleicht sogar Flügel verleiht. Aber wir übersehen das, dass die körperlichen Symptome wie so eine Warnlampe sind unseres Körpers, der uns was signalisieren möchte. Hey, da stimmt irgendwas nicht. Ja, da müssen wir mal vielleicht ein bisschen drüber gucken. Und viele körperliche Symptome, man vermutet bis zu 2/3 aller Arztbesuche aufgrund von körperlichen Symptomen sind stressbedingt. Ich habe neulich mit meiner Zahnärztin gesprochen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn er im Stress sei, dass es dann ja alle möglichen Zähne sich melden. Ja? Und sie hat dann auch gemeint, ja, manchmal ist es so, da beißen wir uns so durch die Woche, ja? Und merken das gar nicht. Ja? Und dass es dann einfach auch auf die Zähne dann geht. Aber wenn wir die Signale unseres Körpers ernst nehmen, dann müssen wir uns eben eingestehen, ja, dass wir eben nicht unbegrenzt stark sind, dass wir nicht unbegrenzt dynamisch und ewig jung sind, sondern dass es hier Grenzen gibt, an die wir stoßen und es fällt uns manchmal nicht so leicht, unsere Grenzen zu akzeptieren. Naja, das darf jetzt nicht sein, ich habe jetzt keine Zeit, ich werfe eine Tablette ein. Durch unseren Körper erleben wir sehr stark unsere Begrenztheit und das mögen wir eben nicht so. Aber was müssen wir jetzt tun, um unseren Körper ernst zu nehmen? Müssen wir ihn jetzt abgöttisch und eitel bewundern, ja? Ständig jeden Spiegel checken, ob alles passt, ja? Ob die Wimpern genau die richtige Biegung haben, ja? Ob die Augenbraue ordentlich gezupft ist, ob die Krawatte sitzt, da haben wir jetzt nicht mehr so viele. Gell? Aber nein, natürlich nicht. Ich muss jetzt nicht auch 5-mal die Woche ins Fitnessstudio, um mega fit und ewig jung zu bleiben. Aber wir müssen die Signale unseres Körpers ernst nehmen. und uns fragen, ist es so, wie ich gerade mein Leben gestalte, wirklich gut? Ist es sinnvoll? Ist es in der Balance? Oder wo klemmt es in meinen Beziehungen? Wo sind vielleicht meine Ziele überzogen, ehrgeizig, falsch? Wo ist mein Leben von Egoismus bestimmt? Regiert die Freiheit in Christus auch meinen Alltag? Oder regiert die Angst, etwas zu verpassen, irgendwo zu kurz zu kommen? Ist mein Geldbeutel durch die Beziehung zu Jesus Christus auch von der Angst erlöst, zu kurz zu kommen, zu wenig zu haben, Mangel zu leiden? Bin ich auch in der Lage, vielleicht Erwartungen anderer zu enttäuschen? Oder hetze ich mich ständig ab auf der Suche nach Wertschätzung, nach Anerkennung? Möchte ich es allen recht machen? Was treibt mich um? Unser Christsein, unsere Beziehung zu Gott ist etwas, was den ganzen Menschen betrifft. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass wir so eine Wertung vornehmen. Ja, Hauptsache die Seele ist errettet. Ja? Der Leib ist nicht so wichtig, der wird sowieso wieder zu Staub. Interessant, dass es bei Nichtchristen oft genau umgekehrt ist. Da heißt es oft, Hauptsache gesund. Bei allem unserer drei Kinder nach der Geburt hat es gesagt, ja, Hauptsache gesund. Aber ist Gesundheit wirklich das Wichtigste im Leben, die Hauptsache? Was ist, wenn ich gesund bin, aber meine Ehe kaputt geht? Wenn ich gesund bin, aber vor finanziellem Ruin stehe? Was ist, wenn ich auf der Erde gesund bin, aber in Ewigkeit getrennt von Gott? Oder was ist, wenn ich körperlich gesund bin, aber meine Seele krank ist? Vielleicht in tiefer Depression. Unsere Seele, unsere Psyche gehört auch zu uns, ist auch ein Teil des ganzen Menschseins. Psychische Aspekte sind das Denken, das Fühlen, Beziehungen, Erziehung. Und wenn sich körperliche Entspannung einstellt, dann geht man es oft auch psychisch besser. Johannes, er schreibt in seinem dritten Brief, 3. Johannes 1, Vers 2, Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist ein Zusammenhang. Und zum Bereich der Psyche, unserer Seele, gehört auch der Umgang mit unseren Gefühlen. Jedes Gefühl von Angst, Ärger, Wut, Freude, Trauer, Spannung und so weiter ist ein Signal. Gefühle, unsere Emotionen, sie regeln unsere Bedürfnisse und auch unser Zusammenleben. Aber damit sie was regeln können, muss ich meine Gefühle zunächst einmal wahrnehmen. Ich muss sie zulassen. Ich muss sie anschauen. Wir müssen lernen, unsere Gefühle zu verstehen. Was wollen sie uns sagen? Erst dann können wir entscheiden, was wir damit machen sollen. Kein Gefühl ist an sich gut oder schlecht. Sie sind zunächst einfach nur mal da. Ja? Ein Gefühl ist da. Emotion, ein Gefühl ist ein Auftrag an uns. Das Gefühl will uns etwas signalisieren. Sie will uns zu etwas motivieren. Angst zum Beispiel motiviert Vermeidung. Freude motiviert Wiederholung. Trauer motiviert eher den Rückzug. Ärger motiviert den Selbstschutz und so weiter. Gesunde Gefühle entstehen durch eine realistische Wahrnehmung und Interpretation unserer Umwelt. Und sie motivieren uns dann zu einem Verhalten, das in einer Situation sinnvoll ist. Gestörte Gefühle sind solche, die ständig vielleicht falschen Alarm geben. Ein gestörtes Gefühl kann aber auch sein, dass es den nötigen Alarm gar nicht gibt und einfach gar nichts signalisiert. Wenn wir zum Beispiel keine Angst hätten, dann wären die meisten von uns heute gar nicht hier. Dann hätten wir uns vielleicht im Alter von 3 Jahren mit dem Dreirad schon selber umgebracht. Ja, wenn wir die Treppe runterfahren mit dem Dreirad oder sonst irgendwas machen. Wenn wir keine Angst haben, keine Angst vor der heißen Herdplatte, es kann tödlich sein. Die Welt ist eigentlich zu gefährlich, um keine Angst zu haben. Angst ist ein lebensrettendes Gefühl. Es hindert uns daran, groben Unfug zu machen oder gefährliche Dinge zu tun. Leider wird in unserer Gesellschaft jungen Männern beigebracht, dass man als Mann keine Angst hat. Die Folge davon ist, dass junge Männer ein Vielfaches häufiger im Straßenverkehr umkommen als junge Frauen. Weil Angst haben lächerlich ist und unmännlich, überholt man mit 140 in der Kurve bei Regen. Aber Angst ist jetzt weder männlich noch weiblich. Angst ist weder gut noch böse, erst recht kein geistliches oder ungeistliches Empfinden. Sondern Angst ist einfach nur ein Mechanismus, den uns der Schöpfer gegeben hat, damit wir trotz vieler Gefahren überleben können. Es warnt uns vor Gefahren, es macht uns sensibel auf möglicherweise schwierige Situationen. Aber leider wird das Gefühl der Angst oft als ein Zeichen des Unglaubens gedeutet. Ja, was, du hast Angst vor dem Zahnarzt? Wieso? Jesus ist doch immer bei dir, alles geht gut. Brauchst keine Angst haben. Wenn aber zum Beispiel Angst ein Gefühl ist, das wir als Christen gar nicht haben dürfen, dann kann es schnell so weit kommen, dass wir Angst vor der Angst bekommen. Oh, was ist, wenn ich jetzt Angst kriege? Ja. Und dann kommt ein zerstörerischer Kreislauf. Und wenn ich meine Angst nicht zulassen darf und eindämmen möchte, bekämpfen möchte, dann greift man vielleicht zum Alkohol, da wird man entspannter, ja. Oder Pillen, zum sich beruhigen. Und dann wird schon eine Sucht vorprogrammiert. Ein anderes Beispiel ist der Ärger. Auch damit haben wir oft Schwierigkeiten. Hat sich jemand von uns noch nie geärgert? Ja, gut, ist gut. Klar, wir wissen, Jesus war auch ärgerlich. Ja? Das weiß jeder, aber er war natürlich ein heiliger Zorn, oder? Bei ihm war es ja ganz anders. Er hat einen heiligen Zorn gehabt, ich darf das nicht. Nein, so ist es nicht richtig. Wer nicht gelernt hat, sich zu ärgern, sollte nicht heiraten. Er sollte sich auch auf keine echten Beziehungen einlassen. Wenn du nicht gelernt hast, dich zu ärgern, dann werde Einsiedler. Ja, ganz weit weg von irgendwelchen anderen Menschen. Alles andere ist zu gefährlich. Ärger ist ein lebensnotwendiges Gefühl. Sobald wir uns in Beziehungen mit anderen Menschen begeben, gibt es eben auch Grenzüberschreitungen. Da gibt es Verletzungen. Und Ärger ist das Signal, dass hier was übertreten wurde. Ja, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Wer nicht gelernt hat, sich zu ärgern, der macht sich selber Vorwürfe, anstatt in die Auseinandersetzung zu gehen mit dem Gegenüber. Man frisst den Ärger in sich hinein oder schluckt ihn runter und die Seele wird krank. Und das heißt, man spürt den Ärger nicht mehr. Und wenn man ihn nicht mehr spürt, kann man sich auch nicht vor Verletzungen schützen. Und daher muss ein Konflikt um jeden Preis vermieden werden. Und das kann eine Beziehung eigentlich nicht überleben. Die Frage ist also nicht, ob ich mich ärgern darf oder nicht. Sondern die Frage ist eher, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem Gefühl des Ärgers um? Zerstörerisch ist natürlich, wenn ich versuche, den anderen aggressiv fertig zu machen. Ja? Was? Du trittst mir auf den Zehen. Ja? Sofort meinem Ärger Luft gemacht. Oder auf der Autobahn, ja? Was? Du drängelst? Ich trete auf die Bremse. Ja? Das ist nicht gut. Zerstörerisch, destruktiv. Aber zerstörerisch ist auch, den Ärger zu ignorieren. Sagen, oh, eigentlich bin ich nicht ärgerlich. Innerlich brodelt es, aber äußerlich, nein, alles gut, alles im grünen Bereich. Frauen werden im Verhältnis zu Männern, im Verhältnis 7:4, häufiger depressiv. Und das hat jetzt nichts mit der Biologie zu tun oder auch nichts mit den Hormonen, sondern Frauen werden häufiger depressiv, weil sie in ihrer Erziehung immer noch lernen, dass Ärger ein Gefühl ist, das sich für Frauen nicht gehört. Männer, die dürfen auf den Tisch hauen, sagen, jetzt reicht's, ja, ihr habt die Schnauze voll, will ich nicht, fertig, aus, Schluss. Als Frau gehört sich das nicht. Ja. Da muss man schön angepasst sein, schön lieb und nett sein, ja. Man darf seinem Ärger nicht so Luft machen. Dann macht man es mit sich selber aus und die Seele leidet. Durch so eine falsche christliche Prägung oder auch gesellschaftliche Prägung entstehen leider viele traurige, gehemmte und ängstliche Menschen. Unsere Gefühle sind Signale. Und jetzt einem Menschen zu sagen, du sollst das oder jenes nicht fühlen, das ist Unsinn, das geht nicht. Ich kann nicht dem Stefan ans Schienbein treten und sagen, Herr, fühl jetzt aber bitte keinen Schmerz. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. Gefühle sind innere Reaktionen auf die Wahrnehmung äußerer Ereignisse. Natürlich kann ich falsch fühlen, wenn ich meine Umgebung unrealistisch wahrnehme. Ja. Aber ich kann auch falsch fühlen, weil ich leider vielleicht gelernt habe, bestimmte Gefühle einfach gar nicht mehr haben zu dürfen. Jesus war ein Mensch mit Gefühlen. Er hat geweint am Grab seines Freundes. Er sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu essen, ehe ich sterbe. Wir sehen im Garten Gethsemane, wie er verzagt war. Und zu seinen Jüngern sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir, er wollte nicht alleine sein in dieser Trauer. Aber Jesus hat seine Gefühle nicht ausgeklammert. Und das ist auch gut so. Denn Gott hat uns als Ganzes erschaffen. Und er liebt uns auch als Ganzes. Und er möchte uns als Ganzes ganzheitlich begegnen. Wie er sagt, kommt her zu mir alle, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Ruhe zu finden. Wir kennen wahrscheinlich den Elia unter dem Busch, ja, nach der Begegnung auf dem Karmel, nach dieser großartigen Begegnung, die er dort hatte, voller Erfolg, ja, auf der ganzen Linie Erfolg. Und kurz darauf später schon völlig verzagt unter dem Busch und möchte sterben. Und wie ist Gott ihm begegnet? Hat er seinen Intellekt angesprochen? Sag mal, Elia, jetzt guck dir mal die Situation an. Denk doch mal ein bisschen drüber nach. Ja, was ist denn jetzt gelaufen? Warum solltest du jetzt so traurig sein? Nein, was war seine Therapie für den Elia? Schlafen und essen. Das war zunächst mal das Erste. Und dann Bewegung, als er unterwegs war zum Berg Horeb. Und auch dort hält er ihm keine Standpauke, sondern er begegnet ihn in diesem sanften Sausen. Redet er zu ihm. Viele denken, dass der Elia vermutlich einen Burnout hatte, ja, Erschöpfungsdepression. Ja. Schlafen, Essen, Bewegung, eine sehr gute Therapie für sowas. Aber wir sehen, wie Gott dem Elia nicht nur einseitig begegnet ist, sondern ganzheitlich. Und er hat uns als Komplettpaket geschaffen und er liebt uns auch als Komplettpaket. Eben Geist, Seele und Leib. Manche behandeln ihren Körper wie einen unliebsamen Gegenstand, der mehr stört, als er hilft. Andere vernachlässigen ihre Seele und muten sich ständig mehr Stress zu, als sie ertragen können oder liegen im Clinch mit ihren Gefühlen. Der Geist als der erkennende, überlegende oder auch denkende Teil ist nicht alles, was Gott gemacht hat, ja? Sondern er hat eben auch diese anderen Bereiche geschaffen. Aber wichtig ist eben, dass wir hier nicht versuchen, künstliche Trennungslinien zu schaffen, sagen, ja, mein Körper ist jetzt nicht so wichtig oder meine Seele, da muss ich jetzt halt durch, ist nicht so schlimm, sondern Leib, Seele und Geist bilden zusammen eine Einheit. Das ist das, was uns als Person ausmacht, als ich. Das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Und Gott ist alles wichtig. Und deswegen schreibt er nämlich an die Thessalonicher, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das wünsche ich mir für uns und für mich und für uns alle. Amen. Vater, wir danken dir